Ungewöhnlich so. Hallo. Katrin. Hallo.
Hallo.
Hallo. So, das ist ganz ungewohnt, ganz andere Soundqualität. Katrin, wo sind wir hier gerade?
Wir sind in einem kleinen Studio, in einem echten Podcast-Studio im Hamburger Bunker.
Ja. Was ist der Hamburger Bunker? Vielleicht mal kurz erklären.
Das ist ein Hochbunker direkt in der Mitte der Stadt. Und da drin sind unterschiedliche Sachen. Also das zum Beispiel ist übel und gefährlich, so ein Club. Dann gibt es neuerdings auch ganz viele Bäume obendrauf.
Genau. Und das Stadion des FC St. Pauli ist hier direkt gegenüber.
Genau.
Und damit herzlich willkommen bei Mind the Tech Cybercrime Gesellschaft. Ich bin Ufjirisch. Das erste Mal unter Publikum, nein, vor Publikum. Das Publikum sitzt ein wenig erhöht.
Ja.
Das ist für uns sehr, sehr ungewöhnlich. Wir sind hier heute bei der Social Developers Conference. Warum spreche ich eigentlich so Englisch? Ich weiß es nicht. Weil hier alle ganz viel Englisch sprechen, ne?
Ja, alle Talks sind auf Englisch, finde ich cool.
Genau. Und wir sind hier, weil wir, guck mal, da kriegen wir schon wieder Besuch. Ach, das ist, genau. Also das ist eine absolute Soundkulisse hier. Und ja, warum sind wir hier? Erstmal herzlich willkommen an unsere Gäste, die denken, sie gucken hier zu, sie wissen aber nicht, dass sie wahrscheinlich gleich involviert werden werden. Was machen wir heute hier, Katrin?
Wir machen einen Live-Podcast und die Idee von der Isa
Die kenne ich nicht.
kam in ein Crime Out.
Genau, come in and crime out. Das hier ist euer Safe Space. Hier wird heute IT-Security oder generell IT-Therapie gemacht. Also, ich meine, IT, das ist ja auch manchmal einfach overwhelming. Ne? Das ist
Ja.
einfach manchmal, da drückst du halt einen Knopf und plötzlich passiert was und nicht das, was du wolltest.
Nee, und manchmal landen deine Daten, wo du sie
Ja.
nicht hin haben wolltest.
Ja,
Oder
plötzlich.
auch als Entwickler.
Ja, erzähl.
Da kommen dann plötzlich so Leute und testen deine Software auf Schwachstellen.
Oh
Es
Gott,
ist richtig
was? Und
gruselig.
was macht das mit dir? Was macht das mit
Das macht
einem?
Angst, das macht Albträume.
Genau. Albträume, sehr gutes Stichwort. Also IT kann Albträume verursachen, manchmal selbst verursacht, manchmal ereilt es dich leider. Und wir möchten hier einfach die Gelegenheit geben, kommt her, lasst es raus. So, aber ich habe das Gefühl, das ist wie in der Schule, wer will, keiner meldet sich. Also müssen wir noch ein bisschen Animation machen, würde ich sagen. Deshalb lass uns
Genau.
erstmal so ein bisschen Smalltalk machen.
Ja.
So.
Also ich muss echt mal sagen, diese Konferenz hier, es ist der Hammer. Und die weiblichen Sprecherinnen sind in der Mehrzahl. Also es geht. Man kann IT-Konferenzen machen mit einem ausgewogenen Publikum.
Genau.
Mit
Das geht
einem
an alle,
coolen
die sagen,
Sprecher.
genau, es geht an alle,
Genau.
die sagen, wir kriegen keine Frauen ran.
Ja.
So, es gibt sie, ihr müsst sie nur suchen, aber auch, liebe Frauen, macht euch sichtbar.
Das stimmt.
Genau. Hat ja bei uns irgendwie auch geklappt. Jetzt sind wir hier.
Ja.
So. Ja, ich gucke jetzt mal so in die Runde. Ich habe hier sind vier wunderschöne Frauen, fünf, entschuldige bitte, wunderschöne Frauen um uns herum, die dunkle Seite, die Dunkles gesehen haben. So, und ich glaube, wir haben hier auch alle Branchen vertreten. Also, wir haben hier KI auf jeden Fall. Wir haben klassische Softwareentwicklung. Wir haben hier eher so Produktmanagement. So, zu meiner Linken. Nein?
Nicht mehr.
So, Ina, dann komm jetzt mal bitte hierher, dann kannst du das direkt mal korrigieren. So. Guten Tag. Komm
Hallo.
doch mal her, hab keine Angst, hab keine Angst. Wer bist du denn?
Ich bin Ina.
Du bist Ina, okay. Was macht denn Ina so?
Ina macht ganz viele verschiedene Sachen in der IT und hat jetzt im letzten Jahr einmal einen Wechsel gemacht aus dem Produktmanagement in die Rechenzentrumsarchitektur, also einen relativ großen Sprung.
Okay, Rechenzentrum. Das heißt, du bist in einem fensterlosen Raum, es ist laut, es riecht nach Technik und du steckst einfach irgendwelche Kabel um.
Würde ich so nicht bezeichnen, aber meinetwegen.
Okay, gut. Jetzt haben wir so, kannst du bitte mal Flugmodus anmachen? Bitte alle einmal Flugmodus anmachen. Das ist der Klassiker. Das müsste man eigentlich zum Anfang sagen. Haben wir am Anfang auch immer gefehlt. Wo kommt denn das Störgeräusch immer her? Bis wir das mal rausgefunden haben. So, das ist sehr nett von euch. Guck mal, wir haben sogar hier Zuschauer. Hallo. Genau so. Okay, also, du bist nicht im fensterlosen Raum, sondern
Ganz normales
ganz
Team,
normales
ganz
Büro.
normale Leute,
Ja?
genau,
Okay.
sogar unter
Ganz
Dach.
normale Leute. Wenn Leute das immer so bewusst betonen, dann werde
In
ich immer
der
skeptisch. Geh nicht
IT.
weg vom Mikro, komm mal bei mich
Komm
ran
näher
hier.
ran, ja.
So. Du bist hier, weil dir etwas auf der Seele liegt. Du hast Schlimmes erlebt im Kontext IT. Möchtest du darüber reden?
Ein bisschen gerne.
Ja, dann
Ja.
leg doch mal los. Ich gebe dir so ein bisschen mal das Mikrofon hier. Erzähl
Jo.
doch mal ein bisschen.
Genau, so. Ich habe ja gerade schon erwähnt, ich habe einen ziemlich großen Sprung gemacht in meinem Berufsleben jetzt im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren. Ich habe angefangen als Produktmanagerin für ein Produkt, von dem ich dachte, toll, das ist die Zukunft, da kann ich richtig innovativ, sag ich mal, sowohl meine Management-Skills als auch meine technischen Skills vereinen, um dann ein cooles, neues Produkt irgendwie in die Zukunft zu bringen. Mhm. Und im Laufe eines Jahres habe ich da die große Ernüchterung erfahren, und zwar, dass mein Management auf Produktseite das Thema IT-Operations nicht so richtig als Prioritätsthema erkannt hat. Und ich war verantwortlich für ein relativ großes Portfolio verschiedener KI-Produkte, und die wir im Laufe eines Jahres, da wollten wir bestimmt 4, 5 Sachen ins Rechenzentrum bringen. Und dadurch, dass wir aber das Thema IT-Operations für ungefähr 3 Jahre während der Entwicklung noch gar nicht so richtig betrachtet haben, habe ich dann ein Jahr lang miterleben können, wie jedes dieser Produkte, die wir in Betrieb bringen wollten, erstmal an dieser großen Operations-Wand gescheitert sind.
Ganz kurz, jetzt gucke ich mal zu dir rüber. Bitte einmal Tech-Deutsch, Deutsch-Tech, IT-Operations erklären, bitte.
Ja, das ist der Betrieb. Also die Server, die müssen ja irgendwie laufen. Die Betriebssysteme müssen immer aktuell sein, damit eben keine Schwachstellen da sind. Das ist so, ja, Betrieb, ne?
Genau. Und vor allem muss die Software, die entwickelt wird, auch auf den System laufen, die später für den produktiven Einsatz gedacht sind. Mhm. Das ist in unserem Fall nochmal ein bisschen speziell, weil wir unser eigenes Rechenzentrum betreiben. Das liegt an unserer spezifischen Kundengruppe, die ein relativ hohes Maß an Sicherheit erfordern. Und dazu kommt halt, wir haben ein Rechenzentrum, das eventuell noch nicht den Standards entspricht, die man jetzt nur aus der Public Cloud kennt.
Ja.
Sondern hat so ein paar Spezialanforderungen. Mhm. Allerdings wird die Software, weil viele der Entwickler kommen nicht, sag ich mal, haben nicht die jahrelange Rechenzentrumserfahrung. Klar, die kommen aus der Uni, die kommen aus Startups, die entwickeln so, wie sie es aus der Public Cloud kennen. Infrastructure as Code, du kriegst alles auf Knopfdruck, machst alles schon schön in Kubernetes. Und dagegen steht dann aber so ein bisschen diese alte On-Premise-Welt, wo du zum Teil noch händisch Hardware bestellen musst. Da rufst du wirklich beim Team an oder schreibst denen halt irgendein Ticket und sagst, hallo, ich hätte gerne jetzt 3 Linux-Server in dieser Netzwerkzone. Und dann musst du auch noch gucken, können diese Netzwerke eigentlich miteinander sprechen untereinander.
Ja, also man muss da schon als Produktmanager, musstest du da schon sehr viel Erfahrung mitbringen, damit du auch das geliefert kriegst, was du da bestellt hast, ne?
Ganz genau, ja.
Das heißt, es war eher so ein moralisches Verbrechen. Es war ein Verbrechen an deiner Arbeitskraft, an deiner Arbeitsenergie, an deinem Arbeitsethos vielleicht auch?
Ja, also vor allem, ich hatte dieses Thema selber aufgebracht. Ich habe gesagt, Leute, wir müssen uns dieses Jahr mit Betrieb beschäftigen. Wir müssen gucken, dass unsere Software in Betrieb kommt. Wir müssen unsere Betriebsprozesse aufsetzen und wir müssen so testen und entwickeln, dass die Sachen am Ende in den produktiven Systemen laufen. Was habe ich anstattdessen gemacht? Ich habe Rechnungen geschrieben von ihr. Mhm. Und
das macht doch auch Spaß manchmal.
Ja. Nicht, wenn du siehst, wie das Geld dir davonfließt, weil halt immer und immer mehr Geld in Entwicklung gesteckt wird, die aber dann nicht in den Betrieb kommt und deswegen kein Geld einbringt, sondern nur immer mehr Geld rein investiert wird. Weil damit ein Kunde eine Software bezahlt, muss sie eben auch für den Kunden verfügbar sein, ja, in seinen produktiven Systemen und wirklich einsetzbar.
Ja.
Und das war so ein bisschen, sag ich mal, die kleine Wahrnehmungslücke unseres, sag ich mal, Produktteams und des Management insbesondere des Produktteams, was mich dann letzten Endes dazu bewegt hat, zu sagen, okay, ich habe hier, sag ich mal, das Maximum meiner Wirksamkeit jetzt erreicht und ich wechsle jetzt auf Betriebsseite und versuche das Thema von da voranzutreiben. Und das läuft seit circa einem Jahr jetzt auch ganz erfolgreich. Also wir haben jetzt angefangen, die Software an den Anforderungen unserer Systeme auszurichten, andersrum aber auch unsere Systeme so zu bauen, dass die Software, die darauf betrieben werden soll, auch betreibbar wird. Und haben insbesondere, was ich glaube ich das Wichtigste überhaupt finde, überhaupt erstmal über das Konzept DevOps nachgedacht, was eben in so einer klassischen On-Premise-Infrastruktur nicht selbstverständlich ist. Da hast du normalerweise einen sehr harten Cut zwischen Entwicklung und Betrieb. Und das lösen wir jetzt gerade aus diesem Infrastrukturthema heraus oder aus dem Betriebsthema heraus, haben wir gesagt, wir wollen mehr mitarbeiten, schon in der Entwicklung. Wir wollen euch helfen, die Sachen direkt so zu bauen, dass sie am Ende bei uns im Rechenzentrum auch laufen und mit den ganzen auch harten Compliance-Anforderungen unseres Rechenzentrums überhaupt konform gehen können.
Ich finde das so abgefahren, dass du als Produktmanagerin nicht weitergekommen bist, weil du halt Probleme auf der Betriebsseite hattest im Rechenzentrum. Und dann einfach ins Rechenzentrum gegangen bist und gesagt hast, so, jetzt mache ich das mal ordentlich. dank dir deine Nachfolge.
Ja, also die rufen mich ab und zu immer noch an und fragen mich jetzt auch mal viel zu Betriebsthemen, die ich auch damals vorbereitet habe. Und dadurch, dass ich sozusagen aus dem Produkt- und Entwicklungsteam eben in den Betrieb gewechselt bin, kenne ich natürlich meine ganzen alten Kollegen noch. Und sag ich mal, diese hohe Wand zwischen Betrieb und Entwicklung ist dadurch so ein bisschen kleiner geworden, weil die halt wissen, okay, wenn wir nicht weiterkommen, dann wissen wir wenigstens, wir können einfach mal Ina anrufen und die sagt dann wenigstens, wen du fragen kannst. Ja. Das hat tatsächlich im letzten Jahr schon einiges an Verbesserungen in der Zusammenarbeit gebracht und wir haben tatsächlich dieses Jahr ein paar Systeme produktiv bekommen, ohne mehrere Monate von Verzögerung, was, sag ich mal, eine Premiere ist für unsere Software.
Ja, cool.
Aber ein gutes Stichwort, das Thema Wirksamkeit in der IT. Erzähl mal, Katrin, was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Ich habe ja in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten gearbeitet und ich fand immer so, im Startup hast du so richtig viel Wirksamkeit, hast so richtig Impact nach vorne raus. Du machst irgendwas, hast eine Idee, setzt die um und irgendwie einen Tag später ist die für einen Kunden da. Das ist natürlich im großen Konzern nicht so, aber andererseits, wenn du im großen Konzern wirklich was erreichen kannst, dann kannst du dir zweimal auf die Schulter hauen.
Genau. Ina, du arbeitest nicht in einem Startup, oder?
Manchmal wird man es denken von den Strukturen, aber nein, ich arbeite genau in dem Gegenteil. Ich arbeite in einem sehr, sehr großen, nicht Konzern, sondern es ist eine andere Art der Unternehmensform, die allerdings auch über 5000 Mitarbeiter mittlerweile hat. Das ist so ein riesiges Schiff. Wir haben ganz viele verteilte Verantwortlichkeiten über das ganze Unternehmen hinweg. Und ja.
Das ist der berühmte Tanker.
Ja. Ja.
Tanker gegen Schnellboot.
Ja, und bleibst du jetzt erstmal da oder hast du schon einen neuen Bereich, der aufgeräumt werden muss?
Du sollst die Recruiterin hier heute zu Hause lassen. Ich weiß, dass du Kopfgeld kriegst.
Nee, also ich bin tatsächlich jetzt gerade sehr zufrieden. Ich sehe, dass wir endlich an den Themen arbeiten, die ich für sinnvoll halte. Ich habe auch die Freiheit meiner Führungskräfte, das selber zu gestalten. Ich kann, also das, was mir in meiner letzten Rolle eben gefehlt hat, dass meine Führungskräfte sagen, Ina, ich sehe, du hast dir darüber schon Gedanken gemacht und das wertschätzen wir auch und folgen vielleicht auch mal deinen Vorschlägen oder prüfen sie zumindest ernsthaft. Das habe ich jetzt und deswegen, ich sehe mich auf jeden Fall für die nächsten 3-4 Jahre mindestens in der Rolle. Wir haben noch viel zu tun, ganz sicher. Die, sag ich mal, historischen Tankerstrukturen lösen sich ja nicht von heute nach morgen auf, aber ja, mir macht Spaß und ich bleib gerne noch ein paar Jahre in der Rolle.
Und DevOps ist ja auch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir waren ja zusammen vorhin in dem AI-Ops-Talk. Ja. Da geht noch so einiges.
Genau.
With great automation comes great responsibility. Das ist der Satz, den ich mir gemerkt habe. Ich freue mich, ich merke richtig, wie etwas von dir abfällt, Ina. Ich sehe ein Strahlen, ich sehe wieder das Glänzen in deinen Augen. Gern geschehen, Rechnung folgt.
Dankeschön.
Sehr gut. Ja, wunderbar, das klappt doch ganz, ganz toll. Ich habe dich ganz viel nicken sehen, du hast dich relativ viel wiedergefunden bei der lieben Ina.
Genau. Ja. Finde ich richtig gut.
Okay, cool. Ich bin im Flo.
Ja, Wen haben wir noch hier?
Wer möchte auf die Couch, die eigentlich nur ein Klappstuhl ist? Ja, jetzt gucken sich zwei an. Willst du machst. Ja. Jede muss mal hier ran. Jede hat hier sie in ihr individuell.
Meine Story ist viel kürzer.
Das ist egal.
Genau.
Jeder hat seine individuelle Story und die wird auch erzählt. Ihr müsst ein bisschen mit dem Mikrofon tricksen. Hier wird ein bisschen improvisiert. Also bitten wir, Außengeräusche zu entschuldigen, atmen, rülpsen, Schluck auf. Das ist einfach real life.
Ja, ich habe Kohlensäure getrunken, also könnte passieren.
Okay, wunderbar.
Und uns erwartet bestimmt auch noch ein kleiner Werbeblock, oder?
Vielleicht, wenn ich hier einmal Werbung machen darf, sehr gerne. Ich würde uns nämlich als befreundeten Podcast bezeichnen, spätestens nach heute, weil ihr habt unsere Aufnahme vorhin gerettet.
Ja, zärtliche Cousinen, würde ich sagen.
Genau. Gefällt mir auf jeden Fall. Ich bin vom Unmuted Podcast. Wow, ich mach das nochmal.
Wir schneiden nicht. Hier wird nichts geschnitten.
Ah, okay. Unmuted Podcast. Eine von zwei Hosts. Die andere sitzt hier auch noch und darf bestimmt auch noch auf diesen Stuhlplatz nehmen. Ja, komm doch dazu.
Ist man dann eigentlich eine Hostess, wenn man ein weiblicher Host ist? Ist man dann eine Hostess?
Also ich bin tatsächlich bei englischen Worten, ich benutze da einfach das englische Wort, weil es kein Gendern kennt. Ich habe auch, es ist ja dasselbe Ding wie bei DJ und DJing und von zwei weiblichen DJs habe ich schon gehört, dass sie das nicht mögen, DJing genannt zu werden. Genau, auf Englisch. Ich glaube, es ist ein bisschen Geschmackssache.
Ich sag auch Co-Host.
Ja.
Bei DJen bin ich auch nicht dabei. Das klingt so wie Tarzan und DJen.
Ja, ja. Sind wir jetzt schon an dem Punkt?
Ja, ja.
Es singt für Sie.
Ich habe das Niveau getrunken.
Genau.
Ja. Genau, und unser Podcast, der Slogan ist der Podcast von und mit Frauen aus der IT. Das heißt nicht, dass er nur für Frauen ist, sondern er ist eigentlich für alle, aber wir sind eine Plattform, in der Frauen sprechen dürfen. Genau, außer so ein, zwei Ausnahmen ziehen wir das auch durch. Und ihr findet bei uns Themen von Deep Tech, aber auch High Tech. Wow, High Tech, also Higher Level Tech, nicht ganz so technisch meine ich damit. Das ist so ein bisschen der...
Sowas wie, wir haben über Green Coding gesprochen, wir haben aber auch über Jobbeschreibungen gesprochen, was man da irgendwie, worauf man achten kann, um zum Beispiel mehr diverse Gruppen anzusprechen.
Also, Talentförderung. Genau, aber jetzt Mentoring. Mentoring, aber eben auch so ein bisschen technischere Themen wie Data Science. Dadurch, dass, also Doreens Background ist eher aus der Data Science und jetzt MLOps. Und ich war irgendwie schon... Seit ich in der IT bin, nicht schon immer, weil ich bin erst noch gar nicht so lange in der IT. Ich hatte das nie geplant, in der Softwareentwicklung unterwegs. Mhm. Das ist irgendwie so eine ganz coole Spannbreite an Themen, die wir abdecken können.
Warum habe ich ganz oft diese Situation oder dieses Narrativ, dass wenn Frauen in der Softwareentwicklung sind, das immer konnotiert ist von, ist eigentlich ein großer Zufall gewesen. Mhm. Das höre ich bei Männern nie, aber erzähl doch mal ganz kurz deinen Zufall, der würde mich jetzt interessieren.
Gerne, also ich habe das auch noch nicht so ganz verstanden, wieso es bei mir trotzdem Zufall war, weil eigentlich hatte ich IT in meinem direkten Umfeld. Also mein großer Bruder hat IT studiert, mein Papa als Ingenieur und trotzdem war IT oder Softwareentwicklung für mich nie auf dem Teller. Also ich hatte nach meinem Abi keine Ahnung, was ich machen soll und habe dann halt erstmal nichts gemacht, bis mein Papa mir... Das ist
mal eine gute Entscheidung.
Ja.
Erstmal gar nichts machen.
Bevor ich mich entscheide, lieber gar nichts tun und ich hatte dann immer so ein bisschen den Alibi-Plan, als Au-pair nach England zu gehen. Das habe ich dann auch gemacht, als mein Papa mir aufs Dach gestiegen ist. Und ich war dann wir hatten eine sehr große Abschiedsparty und ich war nach einer Woche wieder da.
Das klingt ja so wie mein Versuch, Ingenieurstudium zu machen.
Und long story, ein bisschen short. Dann habe ich erstmal irgendwas studiert. Das war dann technische BWL und Logistik, weil ich aus Hamburg komme und das irgendwie nahe lag. Das habe ich dann erstmal durchgezogen und dann doch abgebrochen, weil ich dachte, nee, da fehlt mir irgendwas. Und dann war es mein großer Bruder, der in mein Zimmer kam und meinte, Ellen, guck dir doch mal Informatik an. Also wirklich so aktiv in die Richtung zu schubsen. Weil trotz dessen, dass ich ein Umfeld hatte, das mich total supportet hat, hätte ich das ohne diesen Schubs nicht gemacht.
Mhm. Ich habe gerade so richtig Bilder vor Augen. Kam mal wie so eine Lichtgestalt, erschien da plötzlich im Türrahmen und sagte, ich habe die Lösung für dich.
Ähnlich.
Ich frag mich, ob das anders gewesen wäre, wenn deine Mutter Informatikerin gewesen wäre.
Oh ja, was Vielleicht. Hat die gemacht, deine Mutter?
Also wir sind eine große Familie mit 6 Kindern, deshalb hat sie sich um uns...
Das Familienmanagement.
Gemacht. Genau,
Respekt.
Familienmanagement.
Das ist der härteste Job übrigens von allen hier.
Ja.
Weil die Programmierer können ja noch ins Büro gehen und da vor sich hin programmieren. Mutter muss immer liefern.
Ja, genau.
Genau. Genau.
Ich wollte noch, weil du gesagt hast, du weißt immer nicht, warum das bei Frauen immer Zufall ist.
Ja.
Ich glaube, es ist so oft Zufall, weil sich so viele Mädchen nicht vorstellen können, IT zu studieren, weil es einfach an Vorbildern fehlt. Ich habe dann angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren, weil ich irgendwie gut in Mathe war, aber irgendwie auch was mit BWL machen wollte. Ich weiß nicht ganz genau, habe dann festgestellt, das ist nicht so meins. Aber ich konnte mir quasi rein Informatik zu studieren, konnte ich mir nicht vorstellen. Ich wusste nicht, dass es coole Entwicklerinnen gibt, dass der Job eigentlich cool ist, dass er kreativ ist, dass ich nicht im Keller sitzen muss.
Ja, und damit herzlich willkommen in einem der größten Verbrechen der IT, nämlich den nicht gesehenen Frauen. Jetzt mal ganz ehrlich, wir haben ja auch eine ganze Staffel dazu gemacht, die Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen. Thank you for bringing this Thema hier rein. Ich glaube, ihr bleibt noch eine Weile hier gleich sitzen. nee, das ist, weil das da bin ich sehr dankbar, dass das so schnell jetzt aufs Parkett gekommen ist. Nee, ich war durch. Aber ich wollte sagen, aber du warst ja noch mitten in deiner Geschichte. Ja.
Genau, und ich muss kurz den Faden wiederfinden. Ich bin dann dahin gegangen für ein Beratungsgespräch, das total demotivierend war. Also der Typ hat gemeint, schaffst es niemals in Regelstudienzeit. Er sagt es, glaube ich, Frauen und Männern gleich, so ist es nicht.
Fair.
Ja, hoffe ich zumindest. Du schaffst es nicht in Regelstudienzeit, es ist nur Mathe, es ist hart, die Hälfte, ein Drittel der Leute ist wieder draußen, wenn sie, ne, ich glaube, er wollte ehrlich zu mir sein, aber es hat mich total demotiviert und zum Glück hat er einfach so einen Nerv bei mir getroffen, dass ich es aus Trotz trotzdem gemacht habe, weil ich so dachte, du blöder Mensch, ich mach's trotzdem, ich hatte auch keine andere Wahl, weil die Einschreibefristen waren schon wieder überall besiegt und dann habe ich es angefangen und das Coole daran war, nach meiner ersten Zeile Code hat es mir so viel Spaß gemacht und der Spaß hat mich durch das ganze Studium getragen. Also es war total schön und ich bin so glücklich, dass ich jetzt in der IT bin.
Ich auch.
Ja, es macht einfach Spaß. Und ja. Es ist ultra kreativ. Ich habe mich mit meinem Vater gestritten, dass das nicht kreativ ist. Das war meine Meinung und es ist ultra kreativ.
Ja.
Ja.
Aber wie war die Situation im Studium selbst? Wie war da die Geschlechterverteilung?
Ja, nicht so cool, ne? aber für mich ausreichend. Also ich hatte immer mindestens eine andere Frau in meinem Umfeld und das hat mir geholfen und erstmal gereicht. Genau, aber es waren natürlich nicht viele. Ich glaube, zu Beginn schon ein bisschen mehr, aber...
Ina, hattest du ein Role Model?
Ja, meine Mama. Die ist Informatikerin.
Nice!
Ja. Über 30 Jahren in Hamburg Informatik studiert, ist eine der ersten Frauen.
Wow.
Dann hat die noch Assembler gelernt.
Ja.
Wow.
Ja. Habe ich aber auch tatsächlich noch gelernt. Mm.
Ja, das sind jetzt natürlich die Biografien, die man sich erträumt, aber leider zu selten sind. Genau. Genau, und dann, aber wie war dann so der Übergang dann in den Job hinein?
Gut. Ja. Also ich habe tatsächlich dann ab dem zweiten Semester ein Stipendium bekommen und damit einhergehend eine Werkstudierendenstelle. Und dann also ich habe meinen Bachelor gemacht und meinen Master gemacht, dazwischen zweimal die Firma gewechselt und habe dann meine Masterarbeit bei der Firma geschrieben, wo Doreen und ich uns dann auch kennengelernt haben. Und da habe ich dann nach meinem Master angefangen. Also ich hatte so einen sehr seichten Einstieg in die Berufswelt. Ich hatte schon das Gefühl, Welpenschutz, oh je, ist jetzt nicht mehr da. Aber es war zumindest die Firma, die ich schon kannte. Das war dann ein total wohlwollendes Umfeld. Ich hatte eine mega coole Chefin, die mich irgendwie so ein bisschen in die richtige Richtung unterstützt hat. Ja.
Die erste Firma, wo wir gearbeitet haben, war auch, als wir da angefangen haben, ziemlich divers. Also es gab zwei weibliche Engineering Manager und auch generell einen sehr guten, sehr diversen Schnitt an Menschen. Das fand ich total schön.
Das stimmt. Da hat der CTO damals auch echt ein Augenmerk drauf gelegt.
Ich meine, das sind jetzt zwei Positivbeispiele, von denen wir aber wissen, es ist nicht die Regel. So, darüber haben wir, ich sehe hier schon Nicken, da werden wir gleich noch ein paar Geschichten hören von der lieben Steffi. Aber ich meine, und ich höre immer so ein bisschen raus, wir wurden bewusst supported. Also es muss, gerade bei Frauen braucht es halt immer die Promotoren, auch bei den Männern, ganz, ganz wichtig. Es muss aber immer noch ein bisschen diese Extraarbeit geleistet werden. Wir wollen ja irgendwann davon weg. So, weil das bedeutet ja im Prinzip, wir sind noch nicht so ganz in der Chancengleichheit gelandet. Ihr habt sicherlich auch Austausch mit anderen. Kennt ihr Geschichten, die halt nicht so smooth gelaufen sind, wie bei euch?
Oh Gott, viele. Aber die heftigste, ich erzähle vielleicht einfach mal eine Story, weil sie hat mir sehr viele erschütternde Sachen erzählt. Und ich war so, oh mein Gott, bitte lass mich dich überzeugen, dass die IT nicht insgesamt so furchtbar ist. Sie hat nämlich einen Quereinstieg in die IT gemacht und als Pentesterin in einem relativ großen Unternehmen angefangen und hat dann da wirklich ein Umfeld vorgefunden, was null Verständnis für Diversität oder wie man eben auch ein diverses Arbeitsumfeld schafft, wo die Leute eben sich wohlfühlen können. Und sie hat sich so viel anhören müssen von, sie hatte dann irgendwie ein Mittagessen mit einem von ihren Vorgesetzten und dann hieß es, als sie erzählt hat, sie ist Geigerin, oh, du erfüllst aber auch jedes Klischee einer Asiatin und solche Sachen. Also so ein Kaliber. Und in Bezug auf IT halt auch dann so Sachen wie, sie ist halt, hat im Sales gearbeitet, sollte eigentlich programmieren und wurde dann aber aufgrund ihrer Kommunikationsfähigkeiten in Sales gepusht und wurde dann aber dafür auch im Gespräch mit nur Männern nicht ernst genommen und solche Geschichten. Also
aber sag mir bitte, dass sie dabei geblieben ist.
Sie ist dabei geblieben. Ich habe das Gefühl, wir konnten sie ein bisschen ermutigen, dass es nicht überall so aussieht und ist jetzt ein bisschen dabei, sich aus diesem Unternehmen wegzubewegen. Aber ne, durch einen Quereinstieg und sie hat noch nicht richtig, also sie hat so ein bisschen praktische Erfahrung, sie muss versucht gerade ein bisschen ihr Portfolio aufzubauen, um sich dann da wirklich wegbewerben zu können.
Oh, wie traurig, wenn einem das so eingeredet wird, dass man sich woanders hin orientieren soll. Ja, nee.
Ohne zu wissen, ob es da wirklich besser ist.
Ja.
Ja.
Ja. Schlechter als das. Ich hoffe nicht, dass es irgendwo schlechter als das ist, was sie mir erzählt hat. Also das war schon wirklich hart.
Wenn jetzt die berühmt-berüchtigte Fee kommen würde, ihr hättet 3 Wünsche frei, um sozusagen die Situation für Frauen in der IT zu verbessern. Was wären das für 3 Wünsche? Und wir müssten hier nie wieder darüber reden.
Ich glaube, wenn wir einen 50-50-Split hätten, wären die meisten, viele Probleme schon sehr viel besser. Und dann aber halt auch, es bringt ja nichts, wenn Frauen sich plötzlich verhalten wie Männer und dann quasi laut reden und irgendwie sehr kompetitiv sind, sondern wir einfach schöner miteinander kommunizieren, mehr miteinander kommunizieren, da auch mehr aufeinander achten. Und dann einfach mehr Diversität und mehr Ausgeglichenheit in Firmen schaffen.
Ein schönes Bild.
Guter Wunsch.
Der ist so gut, dass er die 2 übrigen strahlt.
Ja. Das ist aber oft auch ein Thema, was ich so mit männlichen Kollegen habe, die sagen, naja, Gender Pay Gap, das ist doch nicht mein Problem, wenn sich Frauen schlecht verkaufen.
Ihr könnt doch jetzt schon wählen, was wollt ihr denn noch?
Übrigens, es ist nicht so, dass Frauen nach weniger Gehalt fragen, sondern auch, dass Frauen als schlechter wahrgenommen werden. Es gibt Studien, dass wenn quasi Frauen nach mehr Gehalt fragen, dann werden sie sehr negativ wahrgenommen und es wird ihnen sehr negativ ausgelegt, im Gegensatz zu Männern, denen das nicht so negativ ausgelegt wird. Deswegen liegt es nicht daran, dass Frauen nach zu wenig Gehalt fragen. Es liegt an der Gesellschaft.
Ja. Mhm. Und wie viel Frauen halt auch leisten müssen, um als ebenso kompetent wahrgenommen zu werden. Also ne, das ist so dieses Privileg von weißen, mittelalten Männern. Denen wird Kompetenz, weil man ja so viele kompetente, oh Gott. kompetente.
Das ist die Mischung aus potent und kompetent.
Genau.
Kompetent.
Also ne, so viele kompetente. Gott! kompetente Beispiele kennt, aber die Frau, die soll sich dann erst mal beweisen und zeigen, was sie kann. So. Mhm. Deswegen auch, also mein Wunsch, um dem noch hinzuzufügen, wäre, dass es kein unconscious bias mehr gäbe. Sondern wenn es Bias gibt, dass wir uns dem bewusst sind wenigstens. Mhm. Und weil den wird man nicht los, aber man, dass man zumindest der nicht mehr unbewusst ist und man damit irgendwie umgehen kann und das, was man sieht, besser einordnen kann.
Ja. Habt ihr welche?
Ob ich Wünsche habe? Mhm. Ich hätte gerne eine Taille, aber ich glaube, das ist nicht das.
Ich hätte noch einen Wunsch tatsächlich.
Ja, ich glaube, einer ist sogar noch übrig.
Ja? Ich hätte gerne, dass Männer und Frauen gleich viel Elternzeit nehmen.
Oh ja, ja. Amen.
Ja.
Das ist auch gut.
Das super. Wird, glaube ich, eh mehr passieren oder es würde automatisch mehr passieren, wenn die beide gleich viel verdienen.
Ja. Ja. Das ist ja das Doofe, dass manchmal möchte der Mann vielleicht sogar mehr Elternzeit nehmen, aber rein finanziell ist es nicht möglich. Mhm. Also, wo wir wieder bei einem Punkt sind, auch Männer profitieren davon, wenn wir hier irgendwie mal eine echte Gleichstellung haben.
Grüße an alle Männer, die zu Hause bleiben.
Ja.
Ja. So, wie geht's euch jetzt, nachdem das jetzt mal rausgelassen wurde?
Besser, viel besser.
Therapeutischen
Gruppensitzung. Sehr, sehr gute Therapiestunde.
Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Auch hier Rechnung folgt.
Ja.
Ist ja hier Privatpraxis. Ja. Ja, haben wir gar nicht gesagt, ne?
Ja.
Ina, Privatpraxis. Ja.
Es ist übrigens wie beim Friseur. Also Frauen bedienen kostet mehr.
Haben ja auch anspruchsvolleres Haar.
Definitiv.
Wunderbar. Dann vielen Dank und es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir euch bei uns gehört haben oder wir uns bei euch.
Ebenso.
Wir haben jetzt eine Blutschwesterschaft hier quasi gegründet. Gegründet?
Begangen.
Es war uns eine Freude.
Ja, ebenso, auch. Vielen Dank. Und vielen Dank für die Rettung nochmal vorhin.
Sehr, sehr gerne. Ja, gerne. Ja. Das lösen wir nachher auf.
Ja.
So, dann haben wir hier gleich nicht fliegenden Bettenwechsel, sondern Sesselwechsel. So, wir haben hier zwei Damen, die mit Blicken vermitteln, dass sie auch mal was loswerden wollen, was sie belastet. Kommt schon einer von uns zu, die Sandra randaliert. Genau. Und Sandra muss sich eh einfach irgendwo hinstellen. Sandra muss sowieso mal herkommen, weil ich mich die ganze Zeit frage, woher kenne ich dich? Dein Gesicht kommt mir extrem bekannt vor. Vielleicht kannst du es gleich mal auflösen.
Das weiß ich nicht.
Ich weiß es.
Du, ja, wir kennen schon sehr
lange. Ja, also wir kennen schon sehr lange, aber Isa war beim Pitch von Kitchen Nerds.
One. Ich habe nur einmal gepitcht, glaube ich.
Ja, und da war sie da. Das hat sie mir mal erzählt.
Das ist ja richtig lange her.
Das ist ja richtig lange her.
Das war im Beta-Haus.
Echt? Habe ich im Beta-Haus gepitcht?
Ich weiß es nicht.
Setz dich, Sandra.
Bist du jetzt nicht.
Gut. So. Somit haben wir es auch aufgelöst. Auf der einen Seite sitzt jetzt bei uns Sandra von Kitchen Nerds und auf der anderen Seite haben wir
Steffi.
Steffi.
Einfach Steffi.
Einfach Steffi. Auch hier wieder sehr viel Leid im Gepäck. Sandra, wie gesagt, zur Abholung. Dies hier ist die IT-Therapie-Ecke. Hier kann einmal alles rausgelassen werden. Es kann technisch sein, es kann gesellschaftlich sein, es kann persönlich sein, es kann medizinisch sein. Wurde euch vielleicht unwissentlich ein Chip eingepflanzt? Hier kann alles einmal adressiert werden. Ja, was hat euch sozusagen, wieso seid ihr quasi aufgesprungen und seid auf diese Stühle neben uns, ja, habt euch dahin gekämpft? Was belastet euch? Was lässt euch nachts nicht schlafen? Sandra, vielleicht magst du mal den Anfang machen.
Nicht schlafen? Ich glaube, ich bin wissbegierig. Also,
komm gerne ein bisschen, komm mal bei mich bei hier.
Tatsächlich wurde ich ja infiziert, ne?
Okay.
2008 schon.
Okay.
Als ich bei meinem Freund ins Büro ging. Da gab es da tatsächlich weibliche Entwicklerinnen. Und die eine sitzt hier mit am Tisch.
Ja, Sandra,
ich muss kurz mal Luft holen. Ja. Ich kann das gar nicht glauben.
Es ist natürlich auch super, dass ich jemand beeinflussen konnte, in die IT zu kommen. Finde ich richtig cool. Ja, damals habe ich mit Sandras Mann, Freund.
Immer noch.
Freund.
Zellengenosse.
Genau. Das war mein Chef, tatsächlich.
Ja. Ach. Ja, ich habe Male-Feministen an meiner Seite, das ist so toll.
Ach, wunderbar. Genau. Aber es ist trotzdem nicht alles eitel Sonnenschein, oder?
Also, ja, also ich habe ja schon viel gemacht, ne? Ihr hattet ja eben so das Thema mit Männern und Frauen gleich verdienen. Ich war ja lange bei den Digital Media Women und war auch bis 2021 da zweite Vorstandsvorsitzende. Und auch tatsächlich in dem Zusammenhang unter anderem Mitinitiatorin der Berliner Erklärung, die sich auch mit dem Thema Ehegattensplitting und Frauen in Führungspositionen auseinandersetzen. Mhm. Und da hatten wir ja auch sehr schöne Gespräche im Zuge der letzten Bundestagswahl.
Ja,
Thema Ehegattensplitting ist nicht so einfach.
Also, ich da haben wir doch unser Thema.
Bin froh, nicht verheiratet zu sein in dem Sinne, weil sonst hat man echt wirklich Probleme mit den Steuerklassen. Mhm. Aber ich verstehe es nicht, dass die Politiker sagen, die Ehe ist wie eine GbR, ja, das hatte uns ein Politiker erzählt. Und deswegen wäre es fast nicht wirklich vom Gesetzeslage möglich, dass es in Deutschland eine Aufhebung des Ehegattensplittings gibt, wo alle vom Stuhl gefallen ist, unter anderem auch der Deutsche Juristinnenbund, die sich nun wirklich sehr gut damit auskennen, beschäftigt haben. Und weil wir sehen ja in Skandinavien, da wurde es vor 50 Jahren schon fast aufgegeben. Na? Und hallo, wie weit sind die? Die sind viel weiter, auch wenn die immer noch nicht bei 100% Gleichstellung sind. Aber da kam das Thema gemeinsame Elternzeit. Ja, also, dass die geteilt war. Und das hat den Frauen so viel ermöglicht. Und Deutschland ist da noch ganz schön hinterher.
Und ein bisschen Kritik an der Verwaltungsdigitalisierung höre ich daraus.
Das kann gut sein.
Ist doch auch ein schönes Thema, oder?
Ja, also ich bin jetzt zwar nicht in dem Thema tätig, aber weil ich bin ja noch neben meiner Firma auch noch angestellt, ich bin in anderen Sachen tätig, aber da gibt's auch so ein paar Sachen, gesellschaftspolitische Sachen, politische Sachen. Ich arbeite gerade, also ich bin jetzt gerade nicht auf einem Kundenprojekt, aber ich arbeite gerade für eine NGO und das ist, finde ich, auch ein sehr wichtiges Thema da, wo wir halt eine Webseite für mit relaunchen. Und da geht es auch um die Flüchtlingspolitik und da sieht man auch, was da alles schief läuft. Von der EU her.
Oh, ganz schöne Bretter, mit denen du so rumrennst.
Ja, macht Spaß, ne? Ich liebe Herausforderungen.
Steffi. Ja. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich bin ja, du hast mich ja vorhin schon angesprochen, hast erzählt, was ihr hier machen wollt. Und ich war sofort so, oh ja, da habe ich auch einiges gesehen, sowohl technisch als, sagen wir, politisch oder firmenpolitisch. Mhm. So habe ich auch schon, ich habe auch schon ein paar Firmen hinter mir, vielleicht auch noch vor mir, mal gucken. Ja. Genau, ja, ich fand es vorhin auch interessant, ihr habt ja so über dieses Zufällige in die IT reinrutschen, ne, das war bei mir auch so.
Ja.
Und meine Mutter hat sogar noch mit Lochkarten programmiert.
Meine
ja. Und trotzdem bin ich da auch nicht.
Ist doch was aus dir geworden, ja.
Ja, genau. Also nee, ich bin aber tatsächlich trotzdem nicht drauf gekommen von alleine, dass ich das machen könnte. Und sie hat mir auch gesagt, als ich ihr verkündet habe, ich will Medieninformatik studieren, meinte sie auch so, warum? Also du hattest doch nie irgendwas damit am Hut und so, bei dir einfach immer so Sprachen und Kunst und so.
Mach doch klassische griechische Archäologie.
Zum Beispiel, ja.
Mach nee. Doch eine Geisteswissenschaft, Girl.
Nee, mich hat tatsächlich mein Ex-Freund draufgebracht, der war 3D-Künstler und hat gesagt, das ist brotlos, mach das nicht. Mach lieber IT, du kannst doch so hier da Mathe und so, mach doch mal. Und dann habe ich das angefangen und fand das mit den Medien gar nicht mehr so interessant und habe dann ganz viel programmiert und ja, bin immer noch dabei, ne? Also hat sich gelohnt.
Jetzt. Was ist deine Lieblingssprache?
Oh je, sowas. Solche Fragen. Auf sowas war ich nicht vorbereitet. Also die Sprache, die ich nutze momentan, ist Python, weil ich in der Datenwelt unterwegs bin. Ich mache gerade aber ganz viel Infrastruktur, also Terraform bzw. OpenTofu habe ich letzte Woche jetzt erstmal ausprobiert. Hat gut funktioniert, erstaunlich. Ja, ja, Lieblingssprache, ich mache halt das, was ich muss, ne? Ja.
So. Mit dem Haushalt.
Ja, genau. Richtig.
Ja, aber ja, erzähl doch mal, bring doch mal so ein Fail hier aufs Parkett.
Ja. Also ich habe unterschiedlich, ich habe einen Blumenstrauß, glaube ich, an verschiedenen Fails. So
und kleine, wir haben größere, Zeit.
Ne? Ja. Also ich habe euch ja vorhin schon erzählt, sagen wir mal bei einem Projekt, auf dem ich war, wir kennen das ja alle, Projekte sind unterschiedlich weit im Bereich DevOps, ja, und manche sind halt so weit von DevOps entfernt, dass der Deployment-Prozess ungefähr so aussieht, also ich SSH mich auf eine VM drauf, da liegt mein Code, da liegt die Applikation, die ich updaten möchte. Ja, Analysten arbeiten auch auf dieser VM, an Jupyter-Notebooks, ne, auf dem Main-Branch natürlich, versteht sich. Die werden auch manchmal eingecheckt, ne? Also ist ein bisschen schwierig so, ne? Aber in dem Fall hatte ich Glück. Ich habe nur Git-Status aufgerufen, habe gesehen, okay, da sind ein paar Changes drauf, die stash ich mal schnell. Dann mache ich Git-Pull, Git-Unstash und mein Job ist done. Deployment ohne Tests innerhalb von 35 Sekunden.
Also ich übersetze mal für die HörerInnen, die vielleicht nicht so technisch affin sind. Wie Mike Krüger schon sagte, du hast einfach den Nippel durch die Lasche gezogen, wo es auch passieren sollte, technisch betrachtet.
Genau.
Also im Prinzip alles so zusammengesteckt, wie es sein sollte. Aber dann, was passierte dann?
Es hat funktioniert. Also es ist nicht schiefgegangen, aber das Ding ist auch komplett ungetestet, deswegen wüsste ich auch nicht, ob etwas hätte schiefgehen können bei diesem Deployment. Naja, aber so nach dem, ne, Klopf auf Holz, das System läuft noch.
Okay.
Ja, also so mache ich das am liebsten nicht. Ne? Also normalerweise lasse ich gerne Tests laufen davor und gucke so, dass mir nichts auf die Nase fällt. Ja, aber ich hatte auch schon vielleicht eine nicht so technische Story. Ich habe nämlich ja auch schon ein paar Sachen gesagt bekommen. Also zum Beispiel war ich mal vor 5, 6 Jahren in meinem letzten Job, habe ich sehr viel Webentwicklung gemacht, also sehr viel Java, also Spring Boot und Frontend-Entwicklung und fand das auch ganz toll, habe mich da gerne weitergebildet, aber wollte dann auch so ein bisschen mal was anderes sehen, weil ich wusste, so zwei in unserem Team, die machen halt immer die Deployments und ich fand das immer schon irgendwie cool zu verstehen, wie was ist dieses magische Deployment eigentlich, wie machen Leute das? Und dann wollte ich eine Weiterbildung machen und wir mussten die dann immer beantragen. Da gab es so einen Prozess und dann hat meine Vorgesetzte musste dann immer unterschreiben und bewilligen Kosten, dies, das. Ne? Habe ich gesagt, guck mal, hier ist so eine Weiterbildung, die kostet irgendwie, weiß ich nicht, ein paar tausend Euro, wie sowas halt kostet. Und dann hat sie gesagt, ja, weiß ich nicht, aber du hast dich doch jetzt auf Frontend spezialisiert. Warum willst du denn jetzt hier Deployment machen? Ne, du bist doch schon in eine Richtung gegangen. Jetzt sei doch mal zufrieden, so nach dem Motto. Und ich dachte mir, ich war zu dem Zeitpunkt 26. Okay. Ich war gerade mal zwei Jahre im Beruf. Und ja, und dann wurde mir da so ein Riegel vorgeschoben. Da habe ich gesagt, na gut, hier bleibe ich nicht. Dann mache ich mein Deployment woanders. Und das hat dann auch funktioniert.
Mhm. Sandra hat gerade sehr wild abwechselnd genickt, Hände vors Gesicht geschlagen, sich die Haare vom Kopf gerauft. Du bist gerade durch eine Achterbahnfahrt der Gefühle gegangen. Was hat dich denn gerade so emotionalisiert?
Also, naja, so ein bisschen, also mein erstes Projekt war im Infra-Team. Ich muss auch sagen, ich bin auch sehr spät in, also wirklich in die Softwareentwicklung selber reingegangen, auch wenn ich einen Online-Marktplatz gegründet habe in 2013. Bin ich ja erst seit 2 Jahren in einem IT-Job so richtig, in einer Festanstellung. Und mein erstes Team war in einem Infra-Team, deswegen konnte ich einiges nachvollziehen. Genau. Ich habe auch gerade erst meinen Bachelor fertig in Wirtschaftsinformatik.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich habe mit 40 angefangen zu studieren.
Es ist nie zu spät.
Ja, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Ich möchte wirklich Leute empowern, dass es nicht zu spät ist. Genau, ich habe jetzt Ende Februar tatsächlich verteidigt. Erfolgreich und möchte ab Oktober tatsächlich on remote nach der Arbeit meinen Master in AI machen, was bei der Uni aber Robotics und AI ist und darauf habe ich richtig Bock. Genau.
Okay. Das ist cool. AI ist ein Thema, auf das wir gleich zu sprechen kommen, weil ich weiß, dass Steffi da auch knietief drin ist, aber ich möchte noch ein bisschen auf dieses Thema vergeudetes Potenzial oder Potenzial nicht fördern eingehen, weil da hast du gerade schön die Tür geöffnet. Eigentlich ein Mega-Fail, oder? Mhm. Und eigentlich die einfachste Methode, Menschen auch zu halten, oder? Warum wird an der Ressource Mensch am meisten gespart?
Ich weiß auch nicht, aber ich hatte genau das Gleiche auch mal. Ich hatte auch als Entwicklerin gearbeitet und habe dann überlegt, ich möchte mich mal so in Richtung Administration weiterentwickeln. Damals gab es noch kein DevOps, aber dachte, das ist halt auch eine sinnvolle Zusatzqualifikation. Und dann hat mein Chef tatsächlich gesagt, naja, also er kennt nur Leute, die entweder gut in der Entwicklung sind oder als Administration. Und da ich ja schon eine gute Entwicklerin bin, kann ich ja gar nicht mehr eine gute Administratorin werden. Und meinte, nee, lass mal lieber.
Als wäre das so ein Venn-Diagramm. Ja, genau. Da gibt es keine Überschneidung.
Wer gut backen kann, kann nicht gut kochen.
Ja, definitiv, ja. Aber Ende vom Lied, ich habe dann 2 Wochen später gemerkt, dass ich schwanger bin und habe dann auch gesagt, na, dann ist jetzt gerade eh egal, machen wir ein Kinderprojekt erstmal.
Die besondere Form des Reboots. Genau. Ja, aber ist doch irgendwie, ist es etwas, was wir aber irgendwie, ich beobachte es nach wie vor, immer und immer wieder. So, warum kriegen wir das nicht hin?
Kostet Geld, ne? Das kostet die Unternehmen, glaube ich, einfach Geld, jemand nochmal neu in einem neuen Bereich starten zu lassen, oder?
Vielleicht, aber manche kriegen es ja gut hin. Also bei meinem jetzigen Arbeitgeber muss ich sagen, Hut ab. Also da wurde mir noch nie gesagt, mach das nicht, sondern eher so, ah cool, ja klar, mach das, red mal mit dem und dem und so. Die hat das auch schon gemacht oder die hat das auch schon gemacht. Und wenn ich jetzt morgen sagen würde, ich will Agile Coach werden, dann würden die sagen, ja cool, mach doch. Ja, hier Fortbildung. Also ja, und das habe ich bei anderen Unternehmen nicht so wahrgenommen. Da ist es eher so sehr Technologie fixiert sozusagen auf einen Bereich. Klar, ich meine, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt morgen Konzertpianistin werden, dann werden die sagen, ja gut, der wird schwierig vielleicht, aber ja, also.
Ja, das heißt, braucht nicht immer das Bällebad und den Gratis-Kaffee. Einfach mal eine Weiterbildung spendieren.
Genau. Ja, nicht nur das, auch vielleicht, egal welchen Alters, also Interessierten halt den Quereinstieg ermöglichen, ne?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gerade weil wir ja auf eine KI-generierte Welt zusteuern, die uns sowieso zwingen wird, sehr, sehr viel umzudenken. Oh, ich danke mir selbst für diese fantastische Brücke. ich glaube, da kommen ja auch, sagen wir mal, aus dieser Diversity- und Talentmanagement-Perspektive, Quereinstieg, Potenzialentfaltung, sowieso nochmal ganz neue Herausforderungen auf uns zu. Was ist der größte Fehler, den wir jetzt machen könnten, in Bezug auf das ganze KI-Thema?
A loaded question. Du guckst mich auch so an.
You are welcome. Ja, ich gucke dich deshalb an, das muss man vielleicht zur Einordnung sagen. Wir kennen uns nämlich aus einem, ich sag mal, akademischen Kontext, könnte man fast sagen. Wir sind als Dozentinnen, haben uns die Klinke in die Hand gegeben, um unsere schönsten KI-Erlebnisse einmal kundzutun. Du hast einfach eine fantastische Einführung über das ganze Thema Unconscious Bias, erinnere ich mich.
Schlimmer. What could possibly go wrong?
Could possibly go wrong? Das war dein Titel. Und ich kam mit Heiratsschwindel auf Basis von KI. Wie kann ich Heiratsschwindel automatisieren? Ein sehr buntes Programm. Sandra lacht. Genau, und deshalb, du beschäftigst dich ja auch schon sehr, sehr lange damit.
Ja.
What could possibly go wrong?
Ja, also es ist sozusagen, ich habe den Talk, den du von dem du sprichst, den habe ich mir letztes Jahr ausgedacht, weil ich sehr, also man muss dazu sagen, ich habe habe Webentwicklung lange gemacht und habe dann nochmal studiert, habe einen Master gemacht und mich auf Deep Learning spezialisiert und bin jetzt momentan...
Lerngruppe is calling!
Und bin jetzt momentan als Data Engineer tätig. Meine Berufsbezeichnung ist aber Machine Learning Engineer, also mal gucken so. Aber im Grunde genommen hat mich sozusagen der Grund, warum ich in das Thema reingekommen bin, ist eigentlich, weil mich von Anfang an fasziniert hat, was macht KI mit Gesellschaft irgendwie? Was passiert da mit uns? Was heißt das alles und so? Und das ist in der Uni leider ein bisschen flach gefallen, diese ganze Geschichte. Also ich kann mich noch erinnern, wir hatten eine Robotik-Vorlesung, da war am Ende so, haben wir eine Vorlesung lang drüber geredet über so Kampfroboter und so. Und dann waren wir uns alle einig, das ist schlecht, das wollen wir eigentlich nicht machen, aber ja, ciao. So, viel Spaß in den Semesterferien. Und das war mir nicht genug und deswegen habe ich viele Bücher gewälzt und mich viel damals noch auf Twitter rumgetrieben, mittlerweile nicht mehr, aus anderen Gründen. Genau, und ich habe mich letztes Jahr, nachdem ChatGPT rauskam und so gehypt wurde, es ging mir unglaublich auf die Nerven, ehrlich gesagt. Also ich bin so ein Mensch, ich kann mit Hype immer nicht so viel anfangen, ne? War auch schon bei Bitcoin so. Und bin dann immer eher genervt von solchen Themen und dann habe ich mir irgendwie gedacht, ja, irgendwie, da fallen noch ganz viele Sachen bei runter bei so einem Hype, ne? Also dann fährt so der Choo-Choo-Hype-Train an einem vorbei und ich denke so, ja, aber guck mal, der ganze Müll, der aus dem Fenster geworfen wird und so, irgendwie, ach, keine Ahnung. Und dann habe ich mich in meinem Talk damit beschäftigt, so, was sind eigentlich die sozusagen Strukturen, die generative KI oder KI generell möglich machen, wie krass ist sozusagen, also da drin steckt zum Beispiel Kinderarbeit, was ganz viele Leute nicht wissen, ja, wie in unserer Hardware auch, ne? Aber da fängt es sozusagen an und dann ist die Frage sozusagen, woher kommen eigentlich die Daten? Diese Daten müssen irgendwie gelabelt werden, also irgendjemand muss sagen, ist da eine Katze auf dem Bild oder ist da ein Hund auf dem Bild und so, wer macht das eigentlich? Und da sind lauter so ausbeuterische Strukturen dahinter, die den meisten Leuten, glaube ich, gar nicht bewusst sind und die KI erst möglich machen und die passieren quasi in so einem Schattenkabinett. Und dann sind natürlich die Auswirkungen von KI, klar, generative KI, ich finde es auch cool. Ich finde es cool, irgendwie einen Affen auf dem Dreirad generieren zu lassen und so. Super witzig, ja. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass die wahnsinnig viele Ressourcen verbrauchen. Ne? Diese großen Modelle sind riesig. Sie werden erstmal monatelang trainiert mit sehr, sehr vielen Daten. Die Daten müssen irgendwo gespeichert werden. Die Systeme müssen trainiert werden in großen Rechenzentren. Und das verbraucht wahnsinnig viel Wasser und Strom und produziert viel CO2. Ne? Und das heißt, das hat auch einen Impact auf den Klimawandel. Und das werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren auch immer mehr sehen. Und dann kommen natürlich hinten dran noch so Falschinformationen, die generiert werden von großen Sprachmodellen zum Beispiel, dass sie sich irgendeinen Quatsch ausdenken und genau, und wie das sozusagen das Internet noch mehr vermüllt zum Beispiel. Ne? Also es gibt da ganz viele problematische Entwicklungen, die wir uns eigentlich angucken müssten.
Ja, und vor denen wir uns leider ein bisschen wegducken, habe ich das Gefühl, oder?
Ja. Ja, also ich glaube schon, dass... Ich will jetzt gar nicht sagen, dass zum Beispiel so eine Firma wie OpenAI da gar nichts macht, die ja ChatGPT rausgebracht haben. die tun schon Dinge und auch teilweise würde ich sagen auch sinnvolle Dinge, aber ich glaube, dass auch hintenrum wird ja ganz viel Lobbyismus betrieben. Wir haben ja vor 2 Monaten wurde ja sich auf den AI Act sozusagen geeinigt, ne? In der EU wird es ja eine große Gesetzgebung geben, sowas wie auf dem Level der DSGVO quasi. Das heißt, wir werden noch sehen, was dann Deutschland daraus macht, aber auf EU-Ebene gibt es jetzt zumindest einen Rahmen dafür, wie KI reguliert werden soll nach verschiedenen Risikoklassen, ne? Und da weiß man einfach, dass diese großen Unternehmen, die diese Sprachmodelle und diese generativen Modelle bauen, sehr viel Lobbyismus im Hintergrund betrieben haben, damit sie sozusagen fein raus sind bei der Sache. Mhm. Und das ist natürlich schlecht für Startups zum Beispiel, weil die dann quasi diejenigen sind, die ganz viel Verantwortung tragen, wenn sie zum Beispiel ChatGPT irgendwo nutzen wollen, ne? Und die großen Player halt so ein bisschen feiner raus sind dabei, obwohl die eigentlich mehr Geld und Ressourcen hätten, um das zu regeln. So, und das ist natürlich auch problematisch. Und was mich persönlich daran sehr stört an dieser Gesetzgebung ist, dass ich als Userin oder als natürliche Person sozusagen nicht einfach sagen kann, hallo, ich möchte gerne mit einem Menschen reden. Also dass sozusagen ich nicht dieses Recht im Gesetz habe quasi, ne, zu sagen, hey, ich möchte bitte Schufa, bitte beurteile mich anders. So, ne? Das wäre cool, das hätte ich mir gewünscht. Aber ich bin auch eine Laien, was so Rechtsfragen angeht, also da.
Ja, aber du hast ja einen gesunden Menschenverstand und stellst die richtigen Fragen, meiner Meinung nach.
Mhm. Ja. Hoffentlich, ja. Fragen stellen ist ja auch erlaubt.
Ja, hoffentlich noch.
Muss erlaubt sein. Sollte man.
Ja.
Aber das finde ich auch ganz wichtig und da muss auch, glaube ich, noch viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, was eben dahinter steckt und auch was für Ressourcen man verbraucht, wenn man einfach nur ChatGPT mal fragt, wo kommt jetzt das Komma in diesem Satz hin? Mhm. Vielleicht ist sowas einfach nicht nötig und vielleicht sollte man es dann auch einfach lassen. Mhm. Dann hat man halt ein Komma weniger in seinem Satz.
Ja, total. So what? Und auch für Kunden, ne? Also wir bei mir in der Firma, dass es halt ganz viele Anfragen gibt für, wie können wir generative KI nutzen, also gerade Sprachmodelle, um irgendwelche Unternehmensfragen, Wissensdatenbanken was herauszufinden. Und sowas kann ein guter Use Case sein, aber nicht jeder braucht zum Beispiel einen Chatbot. Nein. Also, sorry, aber es ist manchmal einfach rausgeschmissenes Geld und da sollte man seine Kunden auch gut beraten und sagen, hey, wann macht es Sinn, wann vielleicht nicht.
Ja, das ist so wie Podcasten des Podcastens wegen.
Ja.
Genau. Ja.
Ich habe mich sehr über deine Choo-Choo-Train gefreut. Die fuhr so richtig in meinem geistigen Auge vorbei. Und also was ich da auch gesehen habe an diesem Hype, als ChatGPT rauskam, das klang ja so, als wenn die Hälfte der Menschheit jetzt schon ihre Jobs loswerden sollte. Aber es ist ja nicht passiert. Also wir arbeiten ja immer noch alle in unseren Jobs.
Noch nicht.
Copilot hat noch nicht alles übernommen, was in der Entwicklung ist. Es gibt auch immer noch ÜbersetzerInnen. Es gibt immer noch Menschen, die Jobs ausführen, wo ja damals gesagt wurde, so, das kannst du vergessen. Also es wird halt immer so alles übertrieben,
Absolut.
Ja. Viel zu viel Schwarz-Weiß-Malerei betrieben.
Ja.
Oh ja. Katrin weiß, glaube ich, schon, worauf ich antworte. Ich glaube, sie weiß noch das Thema meiner Thesis. Genau darauf wollte ich gerade hinzukommen. Ich habe tatsächlich Generative AI in der Softwareentwicklung untersucht. Und zwar habe ich das klassische Pair-Programming mit und ohne zusätzlicher Unterstützung von GitHub Copilot untersucht mit meinem Team. Und wo ich richtig stolz drauf war, alle Entwickler waren Entwicklerinnen. Es waren alles Frauen in meinem Team. Reiner Zufall, aber es war so. Und die hatten auch richtig Bock. Und da haben wir einfach mal geguckt, wer möchte mal wirklich alleine programmieren mit so einer AI. Die waren ja alle Pair-Programming gewohnt. Und wer möchte halt gemeinsam Pair-Programming mit und ohne. Also haben wir wirklich gegenlaufen lassen. Haben 2 Monate gedauert, der Entwicklungszeitraum. Und das war sehr, sehr spannend, weil natürlich das zu sehr gehypt ist und weil auch das Trainingsdataset auch total alt sein kann. Es kann ja auch sein, dass die Version von deinem Framework gar nicht mehr das ist, was auf GitHub als Trainingsdaten genutzt worden ist. Und dann fällst du darauf rein, wenn die Library einfach nicht passt, wenn die wirklich nicht. Und dann denkst du erst auch selbst als erfahrene Entwicklerin, oh ja, es sieht ja richtig aus. Und dann suchst du wie blöd, weil du einfach nicht findest, wo der Fehler ist. Und beim Pair-Programming hast du ja schon mal eine ganz andere Möglichkeit, um Qualität zu schaffen, weil da hast du ja dieses Driver, ne?
Prinzip auch, also den Navigator-Prinzip, so dass jemand schreibt den Code, die andere Person überprüft das gleichzeitig. Bei Copilot, die können ja ganz große, komplexe Codeblöcke generieren und dann kommst du erst, nachdem das generiert ist, darauf dazu, ja eine Code-Review zu machen. Ist sehr unwirtschaftlich manchmal. Und tatsächlich wird es ja immer vermarktet, dass das 55,8% Produktivitätssteigerung hat. Das war tatsächlich das Ergebnis eines Laborexperiments von GitHub, wo die halt einen Server, HTTPS-Server, innerhalb von 2 Stunden aufgesetzt haben. Wir haben festgestellt tatsächlich, es ist keine Entwicklungsgeschwindigkeitssteigerung bei uns gewesen, wirklich nicht. Ich habe das wirklich objektiv mit statistischen Daten erhoben. Es ist nur im Beschleunigungsmodus, beim Testen, Schreiben von Tests, da ist es super. Mhm. Aber ansonsten ist das nicht wirklich schneller. Und wir haben auch gesehen, dass es wirklich was bringt in Kombination mit Pair-Programming. Also es ist noch cooler, als wenn du das als einzelne Person hast. Und was wir noch gesagt hatten mit dem Menschen und KI ersetzen, es ist halt so, man ist ja motivierter, wenn man zu zweit arbeitet. Ne? Man hat einfach mehr Spaß. Ich glaube nicht, dass der Job wegfällt. Ich glaube aber, dass es ein guter Gewinn sein kann, mit Generative AI zusammenzuarbeiten als ergänzendes Tool.
Stark. Stark, wirklich. Ich möchte an der Stelle nochmal die Ina herbitten, weil ich weiß, dass du dich ja viel mit dem Thema digitale oder Datenethik ja beschäftigt hast. Das war deine Abschlussarbeit. Jetzt weiß ich nicht mal, ob es die Bachelor- oder Masterarbeit war. Ich glaube, es war die Masterarbeit.
Masterarbeit, genau.
Und ich finde, also da möchte ich nochmal, dass du auch nochmal deinen Senf dazu gibst.
Ja, sehr gerne. Ich hatte tatsächlich das Glück, dass an der Uni, an der ich studiert hatte, wir eine Ethikprofessur hatten, die sich auch mit den Auswirkungen von KI schon beschäftigt hat. Und ich habe dann eine gemischte Masterarbeit geschrieben zwischen dem Computer Vision-Bereich bei uns und der Ethikprofessur und habe mich damit auseinandergesetzt, welche Auswirkungen ungleich verteilte Datensätze, insbesondere in Gesichtserkennungsalgorithmen haben, weil das war damals, da gab es ein ganz tolles Paper von einer MIT-Forscherin, Joy Boulamwini heißt sie, glaube ich, die dieses Gender Shades Paper geschrieben hat. Das, glaube ich, so, das war ja richtig groundbreaking zu der Zeit. 2016 hatte sie das rausgebracht, wo sie halt mal gezeigt hat, die ganzen Gesichtserkennungsalgorithmen, die meine coolen Kollegen MIT und in anderen Universitäten schreiben, die erkennen mich gar nicht. Wenn ich als schwarze Frau mich da mal vorstellen und versuche, was zu testen. Meine ganzen weißen männlichen Kollegen, die können da immer super mit rumspielen und ich stehe davor und er kennt mich einfach nicht. Und dann ist sie da so ein bisschen auf diese Forschungsreise gegangen hat festgestellt, fast alle Gesichtserkennungsalgorithmen, auch großer Hersteller, also und mit IBM, Google und Co., die waren alle mit davon betroffen. Und basierend auf dem Paper habe ich dann meine Masterarbeit auch geschrieben, habe dann ein bisschen nachgeforscht, wie kann man eigentlich dem auf den Grund kommen, wie kann man bestimmte Mechanismen einsetzen, so Transparency, wie kann man da irgendwie in Daten reingucken und, sag ich mal, aus Kennwerten, aus den Modellen und aus meinen Analyseergebnissen eigentlich Rückschlüsse auch auf die Qualität meiner Trainingsdaten schließen, ohne diesen Trainingsdatensatz jemals gesehen zu haben, weil das kann man ja häufig nicht, wenn man gerade Closed-Source-Modelle von oder Algorithmen nutzt, von großen Firmen, dann weißt du nicht, worauf die trainiert wurden. Und das haben wir dann damals, da habe ich dann damals mit so Uncertainty, das war damals ein neu aufkommendes mathematisches Prinzip, wie man Unsicherheiten in KI-Modellen erkennen konnte, was mittlerweile auch State of the Art ist, was viele auch einsetzen. Genau, da habe ich damals meine Masterarbeit drüber geschrieben und hatte dann auch das Glück, bei einem Arbeitgeber zu landen, wo das Thema jetzt auch relevant wird, bis in Richtung öffentlicher Dienst, wo jetzt auch der AI-Act, von dem du gerade gesprochen hast, in den nächsten Jahren voll reinhauen wird. Mhm. Und wo ja auch genau sowas dann auch bewiesen sein muss, dass halt die Datensätze, auf denen die Modelle trainiert sind, eben auch fair balanciert sind und eben keine Diskriminierung, gruppenbasierte Diskriminierung irgendwie reproduzieren. Weil das ist ja eigentlich immer das Ding bei KI. Mhm. Die KI lernt ja auf menschengemachten Daten und ist super darin, alles, was wir an Vorurteilen und unconscious bias so haben, zu verstärken, weil man immer wieder das Gleiche lernt und immer nochmal die Bestätigung bekommt, aha, ja, das, so sehen das ja die ganzen Menschen, dann muss es ja richtig sein.
Es läuft im Hintergrund schon, glaube ich, die Rausschmeißmusik. Ich spüre irgendwelche Beats. Und ich glaube, wir sind auch an dem Punkt, wo ich einfach sagen muss, danke. Weil wir haben jetzt so viele Themen aufs Parkett gebracht und was mich sehr begeistert ist, wir sind immer vom Problemmodus gekommen und sind im Lösungsraum gelandet.
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und Katrin, möchte dir wie so oft das letzte Wort vielleicht übergeben, bevor wir diese Runde, die ich eigentlich nicht beschließen müssen, möchte, beschließen müssen. Bring den Adler zum Landen.
Also ich, das letzte Wort hier zu haben, fällt mir echt schwer, weil was war das denn bitte für eine krasse Runde hier? Ohne Skript haben wir jetzt einfach mal so eine fette Podiumsdiskussion hier zustande gebracht. Also was, das war ein Ritt durch die Themen. Ich habe mehrere Gänsehautmomente gehabt. Ich bin echt ganz gerührt gerade.
Ich auch. Und ja, vielen Dank an alle, die sich einfach hier super spontan haben auch von uns einfach beschnacken lassen. Wir haben hier, wir sind auf St. Pauli, wir haben hier ordentlich gekobert, würde man sagen. Come in and Crime Out war das Thema. Wir sind viel in moralischen Verbrechen, gesellschaftlichen Verbrechen gelandet. Und ich würde sagen, to be continued.
Yes.
Ciao.
Tschüss und vielen Dank.